konnte gar nicht fassen, dass das uns passiert, weil das hat beim ersten Mal so gut funktioniert, dass ich dachte, ey, unsere Körper passen doch voll gut zusammen. Wir haben es doch schon bewiesen, es klappt doch bei uns.
Ich glaube, man kann sich auf diesen Verlust nicht in dem Sinne vorbereiten.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Jessica Liedtke, Fehlgeburt. Wie gehen wir damit um?
Eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, das ist was Wunderschönes. Aber nicht immer klappt das so, wie man es sich wünscht. Zum Beispiel, wenn man schwanger ist, aber das Kind verliert. Eine Fehlgeburt kann eine ganz schlimme Erfahrung sein, aber dennoch gehört sie zur Schwangerschaft oft dazu. Öfter, als wir denken. Und deshalb wollen wir jetzt darüber sprechen. Wie kommen wir mit diesem Verlust klar und verlieren nicht die Zuversicht? Schön, dass ihr dabei seid. Fehlgeburt, wichtiges Thema, trauriges Thema heute im NDR 2 Spezial. Eine Fehlgeburt, die kann einen eiskalt erwischen, mich zum Beispiel. Das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber als ich das erste Mal schwanger wurde, da hat die Schwangerschaft nicht lange gehalten. Nach der 8. Woche habe ich sie verloren. Ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, das passiert doch anderen und nicht mir. Dabei ist die traurige Wahrheit, Fehlgeburten, die passieren total oft. Jede 10. bestätigte Schwangerschaft in Deutschland endet in einer Fehlgeburt. Das sagt zum Beispiel das Wissensportal Amboss. Tim Winterscheid, mein Kollege vom NDR, ist heute zu Gast hier bei mir. Dir und deiner Frau ist es auch passiert. Ihr hattet eine Fehlgeburt in der 9. Woche. Wie war das damals? Wie habt ihr davon erfahren?
Also es war ähnlich wie die Situation, die du jetzt auch geschildert hast. Es hat uns komplett überrascht, weil man muss dazu sagen, wir hatten schon ein Kind und das lief alles komplett problemlos. Das war eine Bilderbuchschwangerschaft und dadurch waren wir uns selber total sicher, naja, jetzt beim zweiten Mal wird das auch gut gehen und überhaupt kein Problem. Und also meine Frau hatte dann eben ihren Routine-Ärztinnenbesuch und das war so die Corona-Zeit. Das heißt, ich durfte dann eh nicht mit und ich war dann aber auch auf der Arbeit und egal. Und auf einmal bekam ich einen Anruf und man merkt das ja sofort. Also da war sie unendlich traurig, hat geweint und hat gesagt, dass eben bei diesem Besuch, der auch für sie eine Routine Besuch war. Sie hat vorher auch nichts gemerkt, keine Anzeichen. Und da wurde eben festgestellt, dass kein Herzschlag sich entwickelt hat und dass es dadurch eben ein Abort ist und oder ein Abort wird, weil zu dem Zeitpunkt, klar, ne, war das natürlich noch in ihr drin. Und ja, dann habe ich sie so schnell wie es ging, habe ich sie abgeholt. Und ja, so war damals die Situation. Also schon für uns beide extrem traurig. Und eben auch so extrem überraschend und unerwartet.
Erinnerst du dich noch an deine erste Reaktion, dein erstes Gefühl in dem Moment, als sie dir das erzählt hat?
Ich müsste jetzt nachdenken. Ich glaube schon, eins meiner ersten Gefühle war so eine Ungläubigkeit. Also ich konnte gar nicht fassen, dass das uns passiert, weil das hat beim ersten Mal so gut funktioniert, dass ich dachte, ey, unsere Körper passen doch voll gut zusammen. Wir haben es doch schon bewiesen, es klappt doch bei uns. Und das zweite Gefühl war schon so ein Gefühl von, ich muss mich jetzt um sie kümmern. Also ich habe da meine Gefühle sehr in den Hintergrund gedrängt, sicher rückblickend auch ein Fehler, aber es war sofort so dieses, etwas überholte Schützergehen irgendwie, was dann rauskam, wo man dachte so, okay, ich muss jetzt für sie da sein.
Wie du damit umgegangen bist, da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Interessant finde ich, es ist aber ein Schwangerschaftsverlust, eine Fehlgeburt, ein relativ häufiges Phänomen.
Ja.
Trotzdem wart ihr da nicht richtig drauf vorbereitet, richtig?
Genau, das hat sich dann später gezeigt, als wir eben auch im Freundeskreis das dann eben doch auch einigen erzählt haben. Und auf einmal merkt man, es kamen immer mehr Freunde mit Geschichten. Ja, das ist mir auch passiert. Ja, ich kenne das auch. Und da haben wir so ganz persönlich gemerkt, Wahnsinn, das ist ein Riesenthema, aber weil es vorher eben nicht unser Thema war, haben wir da nie drüber gesprochen und wussten das daher auch von vielen, zum Teil auch engen Freunden nicht. Und die Statistik spricht ja auch absolut dafür. Also man sieht auch an der Statistik, dass es viel, viel häufiger vorkommt. Und es ist gut, dass du jetzt auch das Thema in den Vordergrund rückst, damit man sich in so einem Moment nicht alleine fühlt. Das hat auch mir damals sehr geholfen zu merken, ja krass, also das ist jetzt kein Sonderfall, so wir sind kein hoffnungsloser Fall, sondern nein, es passiert einfach sehr, sehr häufig.
Ja, aber trotzdem ist es nicht so einfach, darüber zu reden und vor allem das auch alles zu verarbeiten. Ihr hört NDR 2 mit einem Thema, über das wir vielleicht öfter sprechen sollten. Fehlgeburten. Die kommen vor allem in den ersten 12 Schwangerschaftswochen häufig vor. Ich zum Beispiel war insgesamt 4-mal schwanger. 3-mal habe ich das Kind in einem frühen Stadium verloren. Eine Schwangerschaft, die hat dann geklappt. Unsere Tochter, die ist jetzt 11. Mich hat vor allem aber die erste Fehlgeburt super unvorbereitet getroffen. Und da hole ich jetzt mal Manuela Tavares an Bord. Sie ist Frauenärztin und Pränataldiagnostikerin. Das heißt, sie hat sich auf Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft spezialisiert. Manuela, mein Eindruck ist, Fehlgeburten sind nichts, worüber viel offen gesprochen wird. Warum ist das wohl so?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das frage ich mich selber auch. Ich glaube, es ist ein bisschen unangenehm, wenn man Dinge anspricht, die nicht funktionieren. Also es hat so einen negativen Aspekt, dass man denkt, man hat so vielleicht auch versagt oder so, kann auch sein, dass das eine Rolle spielt. Und in unserer Gesellschaft habe ich den Eindruck, dass es viel Leistung und alles muss ganz glatt und perfekt laufen. Und wenn man mal in einer Situation ist, wo etwas nicht so gut läuft, dann spricht man irgendwie seltener darüber, ja. Was ich sehr schade finde.
Genau, aber auf der anderen Seite, was würde es denn bringen, vorher so gut darüber Bescheid zu wissen? Denn der Verlust bleibt ja und schockiert ja wahrscheinlich trotzdem.
Ja, also ich glaube, man kann sich auf diesen Verlust nicht in dem Sinne vorbereiten. Und zeitgleich, wenn man es erlebt, weiß man, man ist nicht alleine. Man weiß vielleicht von anderen Menschen, die es erlebt haben, die vielleicht ein Gehör haben für einen selbst, weil man sich da vielleicht mehr gesehen fühlt und zu der Freundin dann gehen kann, statt zu einer anderen. Das hilft einem ja schon. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, dass es hilft, wenn man Menschen kennt irgendwie, mit denen man sprechen kann.
Gute Frage. Ich muss tatsächlich mal drüber nachdenken. So die Menschen in meinem Umfeld hatten das zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht erlebt. Als ich selber dann angefangen habe, irgendwann darüber zu reden, habe ich durchaus so Reaktionen bekommen von Menschen, die mir gesagt haben, das finde ich toll, dass du das machst.
Ja.
Sag mal, damit wir alle auf einem Nenner sind, ich habe auch jetzt von Schwangerschaftsverlust gesprochen. Wir kennen das immer noch unter dem Begriff Fehlgeburt, ein Begriff, den du gar nicht verwendest, ne?
Nee, das versuche ich jetzt seit längerer Zeit schon zu vermeiden, diesen Begriff, weil da schon so Fehler drin ist, als hätte man was falsch gemacht und ich würde gerne davon weggehen. Abort ist medizinisch gesprochen der Begriff dazu und jetzt habe ich auch noch nicht vor langer Zeit diesen Begriff Schwangerschaftsverlust gehört und das fand ich irgendwie sehr schön. Es hat etwas weniger Emotionales, kann ja auch mal ein Schwangerschaftsverlust sein, der gar nicht so schlimm ist, wenn man Dinge verliert, die einem nicht so wichtig waren. Es kann aber auch mal ein Verlust sein, der eben mit sehr viel Trauer verbunden wird. Und da ist, glaube ich, dieser Begriff für mich jetzt gerade sehr schön. Vielleicht irgendwann ein anderer.
Bei Tim und mir war dieser Verlust jeweils relativ früh. Bei Tim in der 9. Woche, bei mir zum Beispiel in der 8. Woche. Es gibt da auch noch einen Unterschied zur Stillgeburt. Kannst du uns den vielleicht noch einmal kurz erklären?
Ja, die stille Geburt ist deutlich später und zwar bezieht sich das auf eine Phase, dass man ein Kind verliert und das ist jetzt vielleicht natürlich ein bisschen hart in einer Zeit, wo es hätte leben können. Also in der Regel ist man im Kreißsaal und ein Kind wird geboren und schreit und die stille Geburt bezieht sich auf diese Phase, wo eben ein Kind, was hätte schreien können, ganz still geboren wird. Das sagen wir eher so nach 22, 23 Schwangerschaftswochen. Dann gibt es diesen frühen Schwangerschaftsverlust, der so klassisch so bis 12, 13, 14 Schwangerschaftswochen gezählt wird und einen etwas späteren Schwangerschaftsverlust in dieser Zwischenzeit.
Du bist auch Trauerbegleiterin.
Ja.
Nimmst du da Unterschiede wahr bei den Paaren, die ein Kind sehr früh in der Schwangerschaft verlieren, beziehungsweise die es eben in der Tat später tun? Ist der Verlust unterschiedlich stark?
Muss ich kurz überlegen? Nee, also ich habe den Eindruck, es hat eher damit zu tun, wie man grundsätzlich mit Trauer umgeht. Und man kann genauso traurig sein, wenn man es verliert und gerade nur einen Schwangerschaftstest hatte, positiv und das Kind noch nie gesehen hat. Und wie jemand, die kurz vorm Termin ihr Kind verliert. Ich glaube, da gibt's keine Wichtung. Das ist was sehr Individuelles.
Weil das so oft passiert, gehen ja viele Menschen dazu über, in diesen ersten berühmten 12 Wochen gar nicht viel über die Schwangerschaft zu reden.
Ja.
Ist das aber eigentlich die richtige Taktik, also das beim Arbeitgeber nicht zu erwähnen oder selbst in der Familie und bei Freunden nicht, wenn es doch darum geht, diese Sorge vor der Fehlgeburt auch ein bisschen zu enttabuisieren?
Ja, also dann ist das auf jeden Fall nicht der richtige Weg, wenn wir es enttabuisieren wollen. Ich glaube, man muss da auch individuell gucken, wie es für dich selber ist, ne? Und zeitgleich, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo es okay ist, über Trauer zu sprechen, dann musst du gar nicht so viel darüber nachdenken, ne? Einige erzählen es auch nicht, weil sie jemandem anderen etwas nicht zumuten wollen. Das finde ich zum Beispiel immer traurig, weil es geht ja nicht um die andere Person. Gerade bist du in der Trauer und ich finde, man dürfte es erzählen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Nicht, dass die andere Person auch traurig ist. Wenn man das verändern könnte, das wäre richtig schön.
Ein Paar wird schwanger, aber verliert diese Schwangerschaft. Das macht oft unendlich traurig oder traumatisiert sogar. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich, als es mir vor 12 Jahren so ging, danach sehr erschöpft und irgendwie auch schuldig gefühlt habe, dass ich das Kind verloren habe. Mein NDR-Kollege Tim Winterscheid und seine Frau, die hatten auch eine Fehlgeburt. Als der Partner Tim, der ja nicht selber schwanger war, hast du dir die Schuldfrage ja wahrscheinlich nicht gestellt. Was hat dich denn umgetrieben?
Die Schuldfrage habe ich mir nicht gestellt, wobei ich schon auch gelesen habe, dass es schon auch einige Männer gibt, wo Schuld eine Rolle spielt, die auch so das Gefühl haben, vielleicht bin ich nicht männlich genug, vielleicht ist mein Sperma nicht gut genug und so. Also das gibt es auch, das gibt es nicht nur bei Frauen. Ehrlicherweise war das jetzt aber nicht mein Thema. Ich fand es sehr, sehr schwer, was mich umgetrieben hat, dass wir das so unterschiedlich erlebt haben, weil bei meiner Partnerin, da war es natürlich noch das Körperliche und diesen ganzen Aspekt, den hatte ich natürlich nicht. Also bei mir ist einfach so eine Idee, so ein Wunsch an die Zukunft, der ist gestorben. Also man hat sich vorgestellt, Mensch, jetzt werde ich zum zweiten Mal Vater, jetzt sind wir bald eine vierköpfige Familie, wie toll. Und diese Vorstellung hatte sich natürlich bei mir schon manifestiert und dann auf einmal wird einem was genommen, was man ja eigentlich nie hatte.
Kenne ich übrigens auch total genau dieses Gefühl, weil man sich auf einmal von so einem Lebensplan verabschieden musste.
Ja, in dem genau. Moment, ne? Und man hat ja in dem Moment auch überhaupt keine Sicherheit, dass es danach wieder funktioniert. Oder also sind dann schon viele Sorgen, dass man denkt, ja, vielleicht ist das jetzt auch so und wir müssen uns damit abfinden. Du kennst das ja auch, dass man nur ein Kind hat und eben nicht so eine Familie, wie man sie eigentlich geplant hatte. Die Gedanken hatte natürlich meine Frau auch alle, aber bei ihr kam natürlich nochmal das Körperliche hinzu. Und da waren wir sehr, sehr häufig im Gespräch, damit wir uns da auch nicht gegenseitig verlieren irgendwie, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte sehr schnell wieder so in die Aktion übergehen, also man ist dann schnell wieder so weit, dass man sagt, okay, dann lass es uns nochmal probieren, so, und will irgendwie was machen, und meine Frau wollte eigentlich mehr, dass ihr erstmal nur zugehört wird, und da war es gut, dass wir uns unsere Bedürfnisse und unsere Art der Trauer gegenseitig geschildert haben, so dass wir uns auch in dieser Phase verstanden haben. Und jetzt rückblickend kann man sagen, natürlich jetzt auch besser verstehen als vorher.
Ihr habt euch aber nicht von außen deswegen Hilfe suchen müssen. Ihr konntet das gut miteinander klären?
Ja, also das auf jeden Fall. Also von außen haben wir uns insofern schon Hilfe geholt, dass wir einfach mit Freunden und auch mit der Familie darüber gesprochen haben. Und wir gehören auch zu denen, die es eigentlich in den ersten 12 Wochen nur sehr, sehr wenigen Leuten gesagt haben. Insofern hatten wir auch nur sehr wenige, mit denen wir dann darüber gesprochen haben. Aber es waren eben genau die Leute, die uns sehr, sehr nah sind, mit denen es auch kein Problem war, darüber zu sprechen. Und auch da muss ich sagen, bin ich einfach sehr, sehr froh, einen Freundeskreis zu haben, wo sich auch wir Partner, wir Männer sehr öffnen können und auch gemeinsam wirklich traurig sein können und uns nicht immer nur Sprüche drücken, und so machen wir auch, aber wirklich auch mal sagen können, ey, es geht mir gerade richtig schlecht und ich bin richtig traurig und ich habe auch echt viel geweint, und ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen in Klischees, vielleicht sind viele, die das zuhören, für die ist das total normal, aber da möchte ich echt uns Männer auch noch weiter ermutigen, sich das mal zu trauen, sich auch wirklich mal zu öffnen und auch mal dem besten Kumpel zu erzählen, boah, krass, ey, ich habe gerade voll geflennt, weil es tut so weh irgendwie, ein Kind zu verlieren.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Jessica Liedtke, Fehlgeburt. Wie gehen wir damit um?
Ja, hallo zusammen. Dieses Thema, das kann hier den einen oder anderen von euch vielleicht aufwühlen. Also wenn ihr das vielleicht gerade durchmacht, dann nehmt euch die Zeit und hört diese Sendung gerne später. Vielleicht ist da ja die ein oder andere Info drin, die euch auf eurem weiteren Weg helfen kann. Ihr findet die Sendung dann bei uns auf ndr2.de. So ein Schwangerschaftsverlust, den nehmen Menschen natürlich unterschiedlich wahr. Aber ob er nun früh in einer Schwangerschaft oder später passiert, ist es doch für viele ein Schock. Ärztin Manuela Tavares, die hat sich da sogar weiterbilden lassen zur Trauerbegleiterin, um Menschen über so einen Verlust hinwegzuhelfen. Das heißt, Manuela, was rätst du als Profi? Wie komme ich am besten durch so eine Zeit?
Ich glaube, ein großes Thema, was ein bisschen Zeit braucht, um darüber hinwegzukommen, ist dieses Schuldthema. Also warum ist das passiert und bin ich daran schuld? Das erlebe ich sehr häufig.
War genauso bei mir.
War bei dir auch. Und ich kann an dieser Stelle, ich hoffe, das haben dir auch einige schon gesagt, du bist sicher nicht schuld. In den allermeisten Fällen, außer man trinkt jetzt, ich sag mal, 1 Liter Wodka am Tag, weil Alkohol ist nicht gut in der Schwangerschaft.
Genau, das sind dann die Gedanken, die man hat, hätte ich was anders machen können.
Nee, überhaupt nicht, genau. Und das ist, glaube ich, einfach gut, einmal zu hören, vielleicht auch Menschen, die nicht betroffen sind und das heute hören, dass sie das auch mal sagen zu den Betroffenen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, woran man arbeiten kann und vielleicht auch muss, weil das bei sehr vielen im Vordergrund steht. Und das andere ist, glaube ich, einfach allem Zeit zu geben. Nichts bleibt genauso, wie es jetzt heute sich gerade anfühlt. Es kann sich und wird sich auch mit der Zeit ganz anders anfühlen und ein Teil einer selbst werden, was sich dann besser anfühlt auch.
Das kann ich in der Tat auch wieder unterstützen, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie damals meine Frauenärztin zu mir sagte, vielleicht sind Sie ja auch happy mit einem, nur mit einem Kind.
Ja.
Da konnte ich mir das nicht vorstellen. Also das war nicht das, was ich wollte. Ich hatte einen anderen Plan. Aber so dumm dieser Kalenderspruch manchmal klingt, Zeit heilt Wunden.
Total.
Diese Zeit hatten wir dann und haben wir uns genommen. Und jetzt fühlt es sich natürlich in der Tat anders an. Aber trotzdem vielleicht nochmal in dem Moment, wie gehe ich damit am besten um?
Als Betroffene oder wenn du jetzt eine Freundin bist?
Darauf kommen wir auch noch zu sprechen.
Ja.
Jetzt erstmal als Betroffene.
Ich würde denken, alles zulassen, was man fühlt. Also ich denke, man darf auch mal sich kurz schuldig fühlen, wenn man das dann einordnet, dass es nicht so ist. Es ist alles erlaubt in der Trauer, darf man alles fühlen, vielleicht auch wütend sein oder so. Und alle Phasen einfach so aktiv erleben. Es gibt ja so Trauerphasen und durch die einfach mit vollem Herzen gehen. Denn ganz am Ende der Trauerphase kommt dann die Akzeptanz, so wie bei dir ja ganz schön jetzt zu sehen. Und darauf lohnt es sich hinzuarbeiten.
Ihr hört NDR 2. Meine Gäste sind heute die Ärztin Manuela Tavares und Podcaster Tim Winterscheid. Wir sprechen über Erfahrungen mit Fehlgeburten oder, wie wir gelernt haben, vielleicht ist es schöner zu sagen, Schwangerschaftsverlusten. Tim, du und deine Frau, ihr hattet eine erste glückliche Schwangerschaft. Ihr habt eine Tochter, die heute 5 ist. Die zweite Schwangerschaft, die endete dann in einem Verlust. Aber jetzt bist du sogar Papa von 2 Kids. Bei mir war das so, nachdem ich mein erstes Kind bekommen hatte, hatte ich noch 2 Verluste. Und da war dann mir und meinem Mann klar, wir wollen da nicht nochmal durch. Wir finden uns jetzt damit ab.
Ja, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass es ja keine Garantie dafür gibt, dass es danach klappt. Also das war jetzt bei uns gut, dafür bin ich dankbar. Aber es gibt natürlich auch Fälle, so wie bei dir und viele andere kennen das auch, die vielleicht dann auch gar keine Kinder haben, die dann kinderlos bleiben, gezwungenermaßen. Also auch das gibt es und ich habe das letztens so schön gehört, dass so wie Liebe ja nie ganz vergeht und man auch immer noch so ein vages Gefühl zum Beispiel an so seine erste große Liebe hat, also ne, so muss ja auch Trauer nie vergehen, also irgendwas davon bleibt und darf ja auch bleiben, nur dass sie sich eben verändert und dann irgendwann nicht mehr so raumgreifend ist und man einfach lernt, das in seinen Alltag einzubauen und das ist auch in Ordnung. Also wenn ich an die Zeit denke, werde ich auch immer noch so leicht traurig, weil ich ja auch gar nicht, also ich hätte die Person schon gerne kennengelernt, ne? Die da damals herangewachsen
Absolut.
Ist.
Absolut. Kenne ich auch noch manchmal so ein ganz vager Traum, was wäre wohl aus diesem kleinen Wesen geworden?
Ja.
Ganz kurze Nachfrage, wie schnell habt ihr sozusagen nach dem ersten Verlust weitergemacht, seid wieder schwanger geworden?
Das ging bei uns echt relativ schnell, muss man sagen. Also das waren so gut 3 Monate später. Ja, es war dann aber auch wirklich erstmal bei uns, also erstmal, oh cool, es hat schnell wieder funktioniert. Und dann aber auch direkt danach wieder die Sorge, naja, aber jetzt weiß man auch nicht, was ist denn jetzt in der 8., 9. Woche und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen gemein, da habe ich bis heute fast so Schuldgefühle, weil die erste Schwangerschaft, also meinem ersten Kind gegenüber, die war viel positiver. Mhm. Beim zweiten Kind war es wirklich lange mit angezogener Handbremse, weil man eben die Sorge hatte, freu dich bloß nicht zu viel, zu früh. Es kann auch da wieder abbrechen. Und erst gegen Ende, wo wir uns dann auch irgendwie sehr sicher waren, okay, jetzt ist auch die statistische Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass jetzt noch was schief geht. Da haben ich mir oder wir uns, es ging uns beiden so, erlaubt uns auch richtig drauf zu freuen. So, das war aber schon anders als bei der ersten Schwangerschaft, muss man sagen.
Dazu nochmal, Manuela, wie schnell ist das ratsam, wieder schwanger zu werden? Also so, dass Körper und Psyche damit kommen, weil wir haben ja gerade gehört bei Tim, so eine weitere Schwangerschaft, die kann dann auch sehr belastend sein oder sich anfühlen.
Ja, also erstmal das Körperliche. Früher sagte man, so dreimal sollst du deine Menstruation gehabt haben und dann könntest du die nächste Schwangerschaft planen, damit die Gebärmutter wieder ganz klein wird. Das verlässt man inzwischen so ein bisschen, dass du im Grunde genommen eigentlich auch schneller wieder schwanger werden könntest. Jetzt seelisch, glaube ich, hat es damit zu tun, wie du einfach aufgestellt bist. Da gibt es jetzt keine Empfehlung, einfach auf einen selbst schauen. Für einige ist es gut schnell, weil sie denken, oh, ich will mich gerade gar nicht so viel damit vielleicht beschäftigen. Ist ja auch ein Umgang, erstmal sich nicht so damit zu beschäftigen. Ich selbst finde es eigentlich schön, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und in dieser Akzeptanzphase dann die nächste Schwangerschaft plant. Aber das kann sehr individuell sein, wie lange das dauert.
Für die Menschen, die uns jetzt hören und gerade schwanger sind oder es gerade probieren und jetzt sehr viel über Verlust hören, wie kann man denn zuversichtlich so durch eine Schwangerschaft gehen?
Also zum Ersten sprechen ja die Zahlen für sich. In 90% der Fälle wird alles gut ausgehen, wenn du gerade schwanger bist oder eine Schwangerschaft planst. Und natürlich ist es sehr individuell, aber ich finde jetzt 90% ist eine sehr gute Zahl, einfach zuversichtlich zu bleiben, dass wirklich alles gut wird.
Ein Kind zu verlieren, auch wenn es noch gar nicht auf der Welt ist, ist für die allermeisten Menschen ein Schock. Ein Schwangerschaftsverlust ist aber leider etwas, das sehr oft passieren kann. Bei jeder 10. bestätigten Schwangerschaft ist das so. Tim, du kennst dich mit dem Thema Schwangerschaft gut aus. Du hast einen ARD-Podcast dazu. Tatsächlich schwanger heißt er. Aber du und deine Frau, ihr musstet ja auch selbst so einen Verlust verkraften. Würdest du rückblickend irgendetwas daran ändern, wie ihr damit umgegangen seid?
Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Jetzt muss man aber sagen, meine Frau ist auch vom Fach, sie ist Psychologin. Das heißt, sie hatte relativ schnell so die richtigen Ideen und es war relativ schnell klar, ey, reden ist einfach super, super wichtig. Übrigens, als Frau, man hat auch einen Anspruch auf eine Hebamme. Auch die können ja einen psychologisch betreuen. Auch beim Schwangerschaftsabbruch, auch beim Abort hat man also das Recht auf eine Hebamme. Also auch das hilft uns Partner nicht, aber zumindest für die Frauen. Also wenn ich irgendwas aus dieser Zeit an andere weitergeben kann, dann redet darüber.
Eingangs hattest du gesagt, du bist gleich wieder in so eine aktive Rolle gegangen und wolltest auch so ein bisschen sowas wie der Beschützer sein, was aber falsch gewesen wäre. Mhm. Das heißt, wie bist du mit dir selber vielleicht nicht ganz richtig umgegangen und würdest das anders machen?
Ja, also natürlich ist es erstmal nicht falsch, für seine Partnerin da zu sein in so einer Phase. Was falsch ist, ist, dass man seine Gefühle so ganz zur Seite drängt. Und auch wir Partner sind total traurig und auch wir haben ein Recht auf Traurigkeit. Und das habe ich mir am Anfang nicht so gestattet und das hat dann ein bisschen gedauert und auch Gott sei Dank durch meine Partnerin, die mir das dann irgendwann auch gesagt hat, meinte so, ey, wie fühlst du dich eigentlich? Bist du nicht auch super traurig? Und da dachte ich, ja klar.
Was mir nach meinen eigenen Schwangerschaftsverlusten klar geworden ist, ist, dass ich löchere jetzt nicht mehr kinderlose Paare. So von wegen, warum habt ihr denn keine Kinder? Wollt ihr denn keine Kinder?
Ja.
Weil man einfach nicht weiß, welche Story dahinter steckt. Geht dir das auch so?
Ja, absolut. Absolut. Also ich mache das selber gar nicht mehr. Ich habe das früher auch gemacht, klar. Das habe ich mir komplett abgewöhnt und inzwischen bin ich sogar so empfindlich, dass wenn ich es bei anderen mitbekomme, merke ich sofort, wie sich mir die Nackenhaare aufstellen, weil man Leute damit einfach in unschöne Situationen bringt. Man kennt die Geschichte nicht, man weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch irgendwie retraumatisiert, Gefühle wieder hochholt. Und selbst wenn es eine bewusste Entscheidung ist, selbst wenn jemand bewusst sagt, nö, ich möchte einfach keine Kinder, auch dann, weiß ich auch aus dem Freundeskreis, nervt es unendlich, wenn man irgendwie so um die 30 ist, also in dem entsprechenden Alter und ständig gefragt wird. Also Leute, gewöhnt euch das bitte ab.
Manuela Tavares, als Trauerbegleiterin hast du viel mit Paaren zu tun, die sich von einem Kind verabschieden mussten. Also kinderlose Paare auf Kinder ansprechen, ja, nein?
Auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, man kann da eigentlich nur was falsch machen. Und vielleicht fragt man dann gerade in einer sehr, sehr doofen Zeit, ne, wenn die anderen es nicht freiwillig erzählen oder das Gespräch sich dahin entwickelt, dass die andere Person es zuerst anspricht, dann würde ich das, glaube ich, von außen nicht fragen. Vielleicht war gerade ein Schwangerschaftsverlust und die wollten es eben nicht erzählen. Oder die planen seit vielen Jahren eine Schwangerschaft und es klappt nicht. Und dann sind diese Fragen, und das sagen natürlich alle, mit denen ich spreche, genau die falschen Fragen. Mhm.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen oder viel darüber gehört, wie man, wenn man einen Schwangerschaftsverlust erlebt, am besten als Betroffener damit umgeht. Jetzt mal die umgekehrte Situation. Ich bin gar nicht betroffen, habe aber Menschen in meinem Umkreis, denen das gerade passiert ist. Ich weiß davon. Wie begegne ich diesen Menschen am besten? Wie kann ich helfen?
Ich glaube, Zuhören ist ein sehr großes Thema. Das hilft, glaube ich, allen. Und es geht gar nicht darum, Lösungen zu präsentieren oder eine schöne Zukunft zu zeigen. Ne? Es wird ja schon beim nächsten Mal klappen oder so, sondern einfach jetzt gerade zuhören und die Trauer zulassen. Und vielleicht aus der Trauerbegleitungsausbildung habe ich mir persönlich etwas mitgenommen. Das könnte ich jetzt vielleicht hier teilen.
Gerne.
Das ist nämlich so ein Konzept von Raum, Zeit und Nähe. Also was heißt das konkret? Also du sitzt jetzt in einem Café und es ergibt sich vielleicht das Gespräch, dass deine Freundin dir das erzählt. Dann einmal kurz checken, ist das hier der richtige Raum? Ne? Wenn du ganz alleine in einem Café sitzt, vielleicht ja. Vielleicht ist aber auch der Moment zu sagen, lass uns doch mal rausgehen und spazieren gehen. Also einmal den Raum checken, in dem das gerade alles passiert. Dann Zeit, sich Zeit nehmen und das vielleicht auch nochmal sagen. Weißt du, ich habe gerade Zeit für dich, erzähl einfach so viel du willst und ich frage vielleicht gar nichts dazwischen. Und das andere ist Nähe. Vielleicht mal fragen, darf ich dich mal umarmen? Nicht übergriffig natürlich, aber gucken in dem Gespräch vielleicht ein ganz bisschen Nähe zuzulassen. Und die Erfahrung ist, eigentlich hilft nie Tipps zu geben. Das hilft eigentlich wirklich gar nicht, weil es für dieses Paar, vielleicht haben die es schon, genau das schon probiert und es hat nicht geholfen. Insofern das einfach lassen.
Schöne Idee, das kann man sich gut merken. Raum, Zeit und Nähe. Manuela, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen heute.
Sehr gerne, war schön hier zu sein bei euch.
Danke Tim, dass du deine Erfahrung heute so offen mit uns geteilt hast.
Ja, danke, dass wir hier so offen über das Thema sprechen konnten und dafür sorgen konnten, dass es noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein von uns allen rückt. Dankeschön.
Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bin Jessica Liedtke. Tschüss zusammen.